Ja, Benjamin, dich hat wirklich keiner an der Zunge gezogen, oder? Als du sagtest, das geht auf deine Kappe. Nur ein Spaß. Ja, ich möchte heute mit dem zweiten Teil weitermachen. Ich hatte ja eine neue Reihe angefangen. Also Jesaja kommt auch irgendwann mal wieder, aber sollte so eine Vierer-Serie werden, könnte man fast sagen, über die Schöpfungsordnung. Und wie Benjamin sagte, was ich zu sagen habe, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will. Weil manchmal gibt es Stellen in der Bibel, die man am liebsten überliest, überspringt und weitermacht. Aber weil ich mir das vorgenommen hatte, wie schon gesagt, letztes Mal ging es um die Engel, betrifft uns persönlich ja weniger, ist interessant natürlich, die Bibel berichtet uns vieles darüber. Aber was ist, wenn es um uns Männer geht? Beate sagt ja. Was ist, wenn es um euch Frauen geht? Ist Teil 3. Oder wenn es an die Kinder geht. Hat schon Sprengkraft. Das hat wirklich Sprengkraft, die Bibel. Wie gesagt, es sind nur 4 Bereiche. Die Gesamtschöpfung deckt ja noch viel mehr auf als nur das. Aber ich habe mich für diese 4 entschieden, einfach, ich sag mal, weil diese 4, da ist eine ganz besondere Verantwortung. Die Tiere in dem Sinne, die haben ja nicht wirklich eine Verantwortung, oder? Die leben ihr Leben und gut ist. Aber sowohl die Engel, die haben eine Verantwortung für ihre Taten, wie der Mensch auch. Es klingt vielleicht lustig oder eher traurig, aber wir leben in einer Zeit, wo man wirklich sagen muss, wie viele Geschlechter gibt es überhaupt? 10. Biologisch gibt es nur 2. Und das ist eine ganz interessante Info, die ist mir nie so aufgefallen. Ich habe sie 3-mal bekommen. Bei jedem meiner Jungs, als sie geboren wurde, wurde was gesagt? Es ist ein Junge. Ich habe es nie so wahrgenommen, aber es ist eine wichtige Info, die Eltern vielleicht ihren Kindern auch im Laufe des Lebens immer wieder sagen sollten. Du bist ein Junge oder ein Mädchen. Weil wir leben wirklich in einer Zeit, wo das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und wie viele psychische Probleme gibt es bei den Kindern schon? Weil die sich gar nicht mehr sicher sind, was sie sind. Wie gesagt, vom Biologischen ist es eindeutig, es gibt nur 2. Aber auf der Gefühlsebene. Aber ich finde das interessant. Es gibt in dieser Welt noch ein paar Instanzen, die wirklich sich auf Fakten beziehen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich immer so, als würde ich viel zu wenig Geld haben. Geht es euch auch so? Und dann mache ich meinen Steuerausgleich. Ne? Ich habe da noch nie diese Frage gefunden, wie ich es empfinde oder wie ich es fühle. Sondern die fragen immer nach den Fakten, nach Zahlen. Und immer wieder muss ich nachzahlen. Das Finanzamt sieht es anders als ich es fühle. Also es ist eine Instanz, die sich wirklich auf Fakten bezieht. Was ist, wenn ich mich als König plötzlich fühle? Mag ja sein, der ein oder andere fühlt sich vielleicht so. Aber auch da lässt es sich nachforschen, ne, nachprüfen, wer meine Vorfahren sind und wieder auf Fakten, oder? Es kann nicht jeder sagen, ich bin ein Nachkomme eines Königs. Dann hätten wir vielleicht zigtausend Könige auf dieser Welt. Also es gibt wirklich Instanzen, die sich nach Fakten richten und dann sagen, so und so sieht es aus. Ich finde es traurig, dass es bei der Identität nicht so ist. Oft funktioniert das so irgendwie schwammig auf einer Gefühlsebene. Und wie gesagt, wir leben in einer Zeit, wo es ganz viele psychische Probleme auch gibt, deswegen. Aber die Bibel berichtet uns das auch, das Gleiche, wie es auch im Krankenhaus immer wieder gesagt wird, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge. Und die Bibel sagt, und Gott schuf sie als Mann und als Frau. Punkt. Zu der Verantwortung vielleicht noch mal kurz. Wir haben das ja letztes Mal bei den Engeln angesprochen. Nur einfach noch mal erwähnen. Bei den Engeln ist es ja so, dass wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, dann ist die endgültig. Also die gefallenen Engel, die können nicht mehr gerettet werden. Für die gibt es keine Errettung. Anders bei uns Menschen. Wir Menschen, auch wenn wir in Sünde gelebt haben, auch vielleicht 89 von 90 Jahren, wenn wir einen Tag vor dem Tod Buße tun, werden wir gerettet. Das ist der Unterschied zwischen Engel und Mensch nochmal. Für den Mensch ist Jesus ans Kreuz gegangen, er hat bezahlt und für den Mensch besteht Hoffnung bis an seinen Todestag. Wie schon gesagt, heute geht es um den Mann und ich möchte es von drei Seiten einmal beleuchten. Es wird nur ein Ankratzen sein. Selbst wo ich hier jetzt noch saß, habe ich den Kugelschreiber die ganze Zeit neben mir gehabt. Da fällt einem noch so viel zu ein, was man noch alles dazu schreiben kann. Aber die Zeit ist begrenzt. Und so werde ich nur so ein paar Punkte ansprechen vielleicht. Und das hoffe ich mal, dass es uns auch anspornt, selber zu hinterfragen, zu forschen und sich korrigieren zu lassen. Ich möchte einmal seinen Ursprung vom Mann, seine Stellung und seine Verantwortung ansprechen. Drei Punkte. Die erste zwei sind vielleicht nicht so schlimm, aber die dritte, da wird es schon ein bisschen spannender. Seinen Ursprung, was kann man dazu sagen? In 1. Buch Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also die Erschaffung des Mannes ist schon etwas Einzigartiges. Es ist wirklich einzigartig. Gibt's nie wieder, weder vorher noch nachher. Es ist etwas, wo Gott etwas schafft mit seinen Händen und den Odem hineinbläst. Bei allen anderen Tieren hat er nur gesagt und es entstand. Bei dem Mann legt er Hand an. Er formt ihn und er bläst den Odem ein. Es sind zwei völlig verschiedene Komponenten, könnte man sagen. Das eine ist der Staub. Es steht wirklich Staub, nicht nur Erde. Es ist das Geringste, fast gesagt. Das ist das, was an der Schuhsohle immer klebt, ne? Ist nicht viel. Das andere aber ist eine himmlische Komponente. Das ist der Odem Gottes. Und das ist nicht einfach nur Luft, was er hineingeblasen hat. Es ist wirklich schon etwas ganz Besonderes. Die Entstehung des Mannes. Und der Psalmist David, er ruft in Kapitel 8, die Verse 5 und 6 aus. Er sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wenn wir auf die äußere Höhle des Menschen schauen, was ist der Mann? Tja, nicht ganz viel, oder? Aber schaut man tiefer hinein, da heißt es, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Einmal das, was vor Augen ist, und einmal das, wie Gott es beurteilt oder es sieht. Wie schon gesagt, äußerlich ist zwischen Mensch und Tier kein großer Unterschied, außer von der Form jetzt gesehen. Ne? Kein großer. Fleisch, Fleisch, Knochen, Knochen, Blut, Sehnen, alles. Lungen zum Atmen, wir atmen, die atmen. Äußerlich nicht ganz viel Unterschied. Aber durch diesen Odem, den Gott hineingeblasen hat, ist der Mensch etwas ganz Besonderes geworden. Denn das haben die Tiere nicht. Das hat nur der Mensch. Und somit hat der Mensch auch seine Unsterblichkeit erlangt. Wir alle sind unsterblich. Dieser Leib, der stirbt, ja. Aber wir sind alle Ewigkeitsmenschen oder Seelen, wie man es auch immer formuliert. Und somit ist auch ganz klar der Unterschied zwischen Mensch und Affe, oder? auch wenn er äußerlich vielleicht ähnlich aussieht. Aber da ist ein gravierender Unterschied zwischen Mensch und Affe. Und so findet man ganz viele Punkte, wenn man in der Bibel liest. Jeder gehört in seine Schöpfungslinie hinein. Die Engel, die Menschen, auch die Tiere. Jeder gehört in seine Schöpfungslinie hinein. Und ja, es gibt die Möglichkeit einer sexuellen Vereinigung. Gibt es. Das haben wir letztes Mal gesehen zwischen Engel und Menschen. Gibt es. Aber Gott verurteilt es aufs Schärfste. Und er hat diese Engel damals schon weggesperrt, die das gemacht haben. Er hat sie weggesperrt. Er hat doch was zu sagen zwischen Mensch und Tier. Im Mittelalter gab es sogar Häuser, extra gebaut dafür, wo Menschen und Tieren miteinander sich näher kamen. Also ist nichts Ungewöhnliches, so gesehen. Aber Gott verurteilt es aufs Schärfste. Und das sagt er auch in 3. Mose 18,23. Er verbietet es. Mensch und Tier, jeder soll in seiner Schöpfungsordnung bleiben. Und ja, so geht man eigentlich schon sofort einen Schritt weiter, vom Ursprung zur Stellung des Mannes. Denn eins geht ins andere über praktisch. Weil der Mann das und das ist, kommt er auch weiter. Ne? Und so fällt eins ins andere rein. In 1. Mose 1,27 steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Aber es war in Stufen. Mann und dann später die Frau. Und auch im Neuen Testament, in 1. Korinther 11,7. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Der Mann hat eine ganz besondere Stellung vor Gott. Die Betonung liegt auf Stellung, nicht auf Wertigkeit. Wir Menschen neigen oft dazu, auf die Wertigkeit zu achten. Und wenn man über den Mann so spricht, dann fühlen sich manche Frauen vielleicht benachteiligt. Aber die haben keinen Grund dazu. Das werden wir in der nächsten Predigt sehen. Es geht nicht um die Wertigkeit, denn Mann und Frau sind gleich wert. Den Wert haben die den gleichen, aber von der Stellung her sind die völlig unterschiedlich. Denn Paulus sagt, der Mann ist Gottes Bild und Ehre. Der Mann ist Gottes Bild und Ehre. Auch von der Reihenfolge in der Erschaffung wurde zuerst der Mann erschaffen und später die Frau. Nicht viel war es, aber später die Frau. Denn es geht aus dem Wort Gottes auch sehr deutlich hervor, dass es nicht zur gleichen Zeit geschah, Mann und Frau. Weil wir finden einen Moment in der Bibel, wo Adam plötzlich ganz aufgeregt aufschreit oder ausruft, diesmal ist sie es, als er Eva sieht. Diesmal ist sie es, sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann. Wie kam es zu diesem freudigen Ausruf? Gott hat einen Weg gesucht und gefunden, um den Mann auf etwas aufmerksam zu machen. Der Mann war ja eigentlich zufrieden. Der war sich von dem, was ihm fehlt, noch gar nicht bewusst. Er war ganz zufrieden erstmal. Und so gibt Gott ihm eine Aufgabe. Er führt alle Tiere an ihm vorbei und er soll sie benennen. Und er benennt sie. Der benennt die, der benennt die anderen. Alle Tiere, das heißt sämtliche Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, gehen alle an ihm vorbei, sie ziehen an ihm vorbei. Gott wusste, dass Adam ist eigentlich ein ganz schlaues Kerlchen. Der wird schon drauf kommen. Und tatsächlich kommt er drauf. Er sagt am Ende auf einmal, keiner von denen entspricht mir. Es sind so viele vorbeigegangen. Da sind doch die Affen vorbeigezogen. Adam kam nicht auf die Idee, dass sie zu ihm gehören. Er hat sie benannt und Nächster. Und am Ende stellt er fest, dass keiner, der ihm entspricht. Und da hat's Klick gemacht. Da stimmt doch was nicht. Und Gott hat den Mann genau dort, wo er ihn haben will. Und Gott schafft die Frau. Gott schafft Eva. Und als er sie sieht, da geht's ihm durch. Da sagt er nicht weiter. Ne? Da sagt, sie ist es. Und er reagiert ganz anders als bei allen anderen. Er ruft freudig aus, diesmal ist sie es. Das ist sie. Und wo ich das gelesen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, wer ist primitiv? Adam damals oder die heutigen Wissenschaftler? Wer ist wirklich primitiv? Aber wie kommen die Wissenschaftler dazu? Es ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn ich irgendetwas ausrechnen will, den Umfang zum Beispiel, dann brauche ich sowohl die Länge wie auch die Breite. Oder? Wenn ich die Breite wegnehme, wie lange muss ich rechnen, um auf den exakten Umfang zu kommen? Vielleicht gibt es da auch schon irgendwelche schlauen Formeln, ich weiß es nicht. Zu meiner Zeit noch nicht in der Schule. Da rechneten wir noch mit Breite und Länge. Aber sie haben Gott aus der Formel rausgenommen. Und wie viele Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte rechnen die schon? Und sie kommen nicht auf den richtigen Wert, weil sie sehen nur das Äußere. Und plötzlich ist der Mensch mit dem Tier auf einer Stufe. Oft sogar noch eine Stufe niedriger. Wie ich schon sagte, bei den Küken machen die sich Gedanken. Ab welchem Zeitpunkt darf man es noch töten? Im Ei drin. Und ab wo darf man es nicht mehr? Bei menschlichen Kindern macht man sich da diese Gedanken nicht. Es ist ein schönes Geschäft, das man mit diesen menschlichen Zellen machen kann. Teilweise ist der Mensch tiefer gesunken als das Tier. Und da sieht man wirklich, wer primitiv ist. Paulus bestätigt diesen Gedanken auch nochmal in 1. Korinther 11, 9. Er sagt, denn der Mann wurde ja nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Die Frau wurde für den Mann geschaffen. Aber es gibt sofort einen Dämpfer in Vers 11. Falls einer anfängt, überheblich zu werden, es gibt sofort einen Dämpfer. Er sagt nämlich, denn kein Mann ist, oder jeder Mann ist von der Frau gekommen, ne? Außer Adam. Aber jeder von uns hier im Raum ist von einer Frau geboren worden. Also somit sofort ein Dämpfer. Wir haben keinen Grund, überheblich zu werden. Ja, die Frau wurde für den Mann geschaffen. Aber genauso kommt jeder Mann von der Frau. Oder in 1. Korinther 11, Vers 3. Da steht es auch nochmal. Nun möchte ich aber, dass ihr euch Folgendes wisst. Christus ist das Oberhaupt jedes Mannes. Der Mann das Oberhaupt der Frau. Und Gott das Oberhaupt von Christus. Hier sehen wir auch wieder diese Stellung. Nicht die Wertigkeit, die Stellung. Sind wir uns als Männer dieser Stellung bewusst? Werden wir dem auch gerecht, wenn wir uns dessen bewusst sind? Ich hoffe, jeder von uns kann das mit einem Ja beantworten. Dass wir wissen, welche Stellung wir haben. Weil das hat auch immer was mit Verantwortung zu tun. Wenn ich weiß, dass ich ein König bin, dann muss ich mich dementsprechend verhalten. Ich kann mich da nicht wie der letzte Penner benehmen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich ein König von der Stellung bin, dann muss ich wie ein König leben. Ich habe eine Verantwortung. Und so gibt es viele Sachen. Genauso ist es auch bei einem Mann. Wenn der Mann sich seiner Stellung bewusst ist, dann hat er sich dementsprechend auch zu verhalten. Er hat eine Verantwortung. Und da stellt sich die Frage, was erwartet Gott von uns als Männer? Was erwartet er von uns? Ich habe nur ein paar Punkte rausgeholt, aber die reichen schon fast aus. Ich würde sagen, wir fangen mal bei dem ersten Mann an, bei Adam. Was hat er von Adam erwartet? Das war nicht viel, oder? Gehorsam. Er wollte gucken, ob er ihm gehorsam ist. Es gab nämlich ein Verbot, an das er sich halten sollte. In 1. Mose 2, die Verse 15 bis 17. nur ein Verbot. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze, und wies ihn an: Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Gut gemerkt, von allen Bäumen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Von allen Bäumen ja, nur von diesem einen nicht essen. Mehr steht nicht drin. An dieser Stelle könnte man sich die Frage stellen: Ist das was Gutes, Wissen zu haben? Zu wissen, was gut und was böse ist? Ist das was Gutes oder ist das ein Fluch? Was meint ihr? Wollte Gott, dass wir das wissen, was gut und was böse ist? Wir haben eine Stelle in 1. Könige 3, Vers 9. Da geht es um Salomo, als er König wurde. Um was bittet er? Er sagt: So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Salomo bittet Gott darum, damit er unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Und Gott freut sich über dieses Gebet. An anderen Stellen lesen wir, dass es zwei Kategorien von Menschen gibt, denen das vorenthalten wird, dieses Wissen von Gut und Böse. Das sind einmal unmündige Kinder, die es noch nicht unterscheiden können. Und es gibt ab einem gewissen Alter, manche Menschen verfallen auch in diesen Zustand wieder, dass sie es nicht mehr unterscheiden können, krankheitsbedingt, altersbedingt. Muss nicht sein, kann passieren. Das erste steht in 5. Mose 1,39, wo es um die Kinder geht. Und das zweite steht in 2. Samuel 19, Vers 36. Da sagt auch die Bibel uns das. Es gibt zwei Kategorien, die wirklich, gut, es gibt auch noch behinderte Kinder, die es auch nicht unterscheiden können durch ihre Behinderung. Aber ansonsten könnte man fast sagen, ist es eine königliche Gabe, ne? Zu wissen und zu unterscheiden, gut und böse. Die zweite Frage: Wenn es doch etwas Gutes ist, warum verbietet Gott es dann? Dann hätte er doch eigentlich sagen müssen: Von dem Baum isst du bitte als erstes, damit du es unterscheiden kannst. Es gibt einen schnellen Weg und es gibt einen langen Weg. Der schnelle Weg ist nicht immer der bessere. In letzter Zeit hört man oft von Geldautomaten-Sprengungen, oder? Ist ein schneller Weg, an Geld zu kommen. Wenn ich einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr, je nachdem wie viel sie dann erbeuten, ackern muss, ist es wirklich ein schwieriger, langer, mühsamer Weg. Die Sprengung geht definitiv schneller. Ist es deswegen besser? Nicht unbedingt, oder? Wir haben ja gesehen schon, wie Gott mit Adam bei einem Punkt zum Ergebnis kam. Er hat festgestellt, ihm fehlt etwas. Das hat gut funktioniert. An dieser Stelle, um dieses Wissen zu erlangen, gibt es auch zwei Wege. Der eine Weg ist, die Frucht zu essen. Der andere Weg ist, es ist ja ein Spiel. Was ist gut und was ist böse? Wenn ich die Anweisungen Gottes einhalte, ist das gut. Wenn ich aber nicht einhalte, ist es böse. Also man kann auch indirekt lernen, ne? Durch Schlüsse ziehen. Gott versucht, Adam etwas beizubringen und der Satan spielt damit und verführt den Menschen. Adam hätte es auch anders gelernt. Wir müssen ja nicht die Nebenwirkungen von Drogen lernen, indem wir sie zu uns nehmen, oder? Ist auch eine Möglichkeit. Aber sobald wir es begriffen haben, hat die Falle zugeschnappt. Und so ist es hier auch. Man kann auch lernen, indirekt, durch Beobachten, durch Gehorsam. Aber der Mensch hat sich entschlossen, oder der Mann hat sich entschlossen, den schnellen Weg zu gehen. Das wurde ihm zum Verhängnis. Ich habe hier ganz bewusst gesagt, der Mann hat sich entschlossen. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass Eva als Erste von der Frucht aß, ne? Aber verändert das etwas an der Tatsache? Zu wem hat Gott diese Anweisung gegeben? Adam oder Eva? Adam. Gott hat es zu Adam gesagt. Und es ist gut, dass Adam auch seine Frau unterrichtet hat. Auch sie wusste es. Aber es ist eine sehr interessante Situation, die wir hier finden. An wen wendet der Satan sich? An Eva. Wusste der Satan nicht, wer welche Stellung hat? Doch, der wusste es. Aber wir sehen hier sein erstes Spiel, sein erfolgreiches Spiel. Er bringt die Menschen durcheinander. Erstmal irreführen. Adam steht wahrscheinlich da und schlackert mit den Augen, während Eva schon reagiert. Stellt sich die Frage, warum schweigt Adam? Vielleicht ist er irritiert. Vielleicht ist es auch was anderes. Doch. Eva aß von der Frucht und gab sie Adam. Also war er da. Steht nicht, dass er erstmal einen halben Kilometer gelaufen ist, um den zu suchen. Eva aß und gab auch Adam. Adam nahm und aß auch von der Frucht. Also waren sie beide dort, beide anwesend. Die eine handelt, die andere schweigt. Ich denke, es ist eine sehr bewährte Taktik mittlerweile geworden des Satans. Einfach Menschen zu verwirren. Zu verwirren. Der zweite Punkt ist, falsche oder verdrehte Informationen wiederzugeben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, von allen Bäumen im Garten sollst du essen. Nur von einer darfst du nicht essen. Und der Satan fragt Eva, hat Gott tatsächlich gesagt, du darfst von keinem Baum essen? Nein, hat er nicht gesagt. Reagiert sie auch sofort empört drauf. Gott hat gesagt, wir dürfen von jedem Baum essen, nur von dem einen dürfen wir nicht essen und auch nicht anfassen. Sagt Gott das? Nein, sagt er nicht. Eva hätte den Apfel pflücken können und dem Satan einen Kopf werfen. Ich glaube, Gott hätte nichts dagegen gesagt. Aber sie durfte ihn nicht essen. Mehr steht da nicht. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Da steht nicht gesagt, du darfst ihn nicht anfassen. Aber ist das nicht eine Taktik, die auch heute noch oft praktiziert wird? Wir haben einen festen Rahmen, den Gott uns gibt. Aber wie oft versuchen wir Menschen durch eigenes Hineintun etwas zu verdrehen, noch heiliger zu erscheinen, heiliger als mein Mitmensch zu sein? Das funktioniert nicht. Genau lesen und einhalten. Das ist wichtig. Und der Satan versucht immer dazwischen zu spielen. Immer dazwischen zu spielen. Und das lesen wir auch in 1. Timotheus 2,14. Dort sagt Paulus, es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Verführt wurde Eva, nicht Adam. Adam hat sich entschieden. Und das würde ich so sagen, ist sogar noch schlimmer. Eva wurde verführt. Adam hat sich entschieden. Eva gibt es ihm und er macht einfach mit. Ist oft der einfachere Weg. An dieser Stelle kann man die Frage stellen, wie handeln wir als Männer? Wie handeln wir? Ist es nicht oft auch so, dass wir die Frauen die Entscheidung treffen lassen, die eigentlich wir treffen sollten? Müsst ihr mir nicht beantworten. Wie gesagt, es hat viel Sprengkraft. Wieso handeln wir als Männer oft nicht unserer Stellung entsprechend? Ein anderer Punkt im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Ein weiterer Punkt, der mich besonders anspricht. Warum fällt es uns so schwer, in der Öffentlichkeit zu beten? Ich spreche jetzt von mir erstmal. Ich kann nicht sagen, wie es euch geht. Aber es fällt mir verdammt schwer. Man kann viel plappern, man kann viel erzählen. Aber warum schweigen wir als Männer, wenn es ums Gebet geht? Warum schweige ich als Mann? Ich lasse euch erstmal außen vor zum Zuhören. Ich mache das jetzt ganz bewusst, dass ich mich oute. Es fällt mir schwer. Jetzt wisst ihr es alle. Ich hoffe, dass es sich ändert bei mir. Ich denke, das ist auch ein Gebetsanliegen, sollte es sein, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, dass wir die sind, die voranschreiten sollten. Und nur weil es mir schwerfällt, hebt es ja das Gebot Gottes nicht auf. Das Gebot bleibt da. Weiter in 1. Korinther 11, Vers 3, hatte ich schon, glaube ich, einmal gelesen. Dass Christus das Oberhaupt jedes Mannes, der Mann das Oberhaupt der Frau und Gott das Oberhaupt des Christus ist. Das hatte ich schon einmal gelesen. In diesem Vers sehen wir auch sehr deutlich, wer die Führungsrolle in der Familie haben soll. Es ist der Mann. Immer wieder gesagt, nicht die Wertigkeit, nicht vermischen, nur die Stellung. Nur die Stellung. Die Verantwortung in der Familie hat der Mann. Es ist eine sehr angenehme Sache, die Frau entscheiden zu lassen. Und wenn es dann falsch läuft oder schief läuft, zu sagen oder mit dem Finger zu sagen. Ne? Das ist sehr angenehm. Wenn es gut läuft, ist alles gut. Aber wenn es schief läuft, haben wir immer einen, den wir vorschieben können. Die Frau hat es ja entschieden, nicht ich. Aber wieso hast du es nicht entschieden? Stellt sich dann die Gegenfrage. Bei Adam war es ja genauso. Als Gott ihn zur Rede stellt und Gott stellt Adam zur Rede. Er sagt auch, Eva war schuld. Sie hat es mir gegeben, die du mir gegeben hast. Ne? Eva ist schuld, Gott ist schuld. Weil ihr alle schuld sind, bin ich auch ein bisschen schuld. Nein, funktioniert nicht. Gott zieht Adam zur Rechenschaft. Gott hat ihm eine Anweisung gegeben und er fordert das auch von ihm. Aber bei all dem darf der Mann auch nicht vergessen, er ist das Haupt über die Frau, aber auch über ihm ist ein Haupt gesetzt, nämlich Christus. Christus ist das Haupt jedes Mannes. Der Mann hat auch über sich jemanden und das darf er nicht vergessen. In 1. Korinther 14, Vers 26 steht, wir haben vieles, was an die Brüder adressiert ist, wie Brüder sich zu verhalten haben. Es ist nur Einzelnes jetzt rausgepickt. Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas, ob es ein Psalm ist, eine Lehre ist, Offenbarung ist, Sprachenrede, Übersetzung, aber alles zum geistlichen Aufbau der Gemeinde. Er spricht wieder die Brüder an. Auch hier sehen wir, dass die Führungsrolle auch in der Gemeinde der Mann haben soll. Manchmal stelle ich mir die Frage, wenn die Männer schweigen würden. Nein, wenn die Frauen schweigen würden. Die Männer schweigen oft schon. Wenn auch die Frauen schweigen würden, würde es sehr still werden. Also wir sehen, es ist wirklich eine Herausforderung an uns Brüder. Eine Herausforderung, eine Anweisung. Wir sehen, auch der Dienst, die Führungsrolle in der Gemeinde ist den Männern vorbehalten. Es wird sogar noch heftiger. Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das sind die Verse 34 und 35. Kapitel 14 müsste das auch noch sein. Sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genaue Auskunft haben möchten, sollen Sie zu Hause Ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Wie schon gesagt, es geht um die Männer heute. Deswegen möchte ich mich auch nur auf die Männer beziehen. Was hat diese Ansage in sich? Das ist doch eine indirekte Anweisung an die Männer, dass der Mann sich im Wort auskennen muss, oder? Der Mann ist verpflichtet, sich im Wort auszukennen. Er muss sich damit auseinandersetzen. Er muss es studieren. Denn wie soll er anders antworten können? Wir Männer, wir haben sehr gerne unsere Ruhezonen, oder? Oder geht das nur mir so? Männer lieben ihre Ruhezonen. Es heißt ja sogar, dass im Kindesalter Jungs sich länger vom Arm tragen lassen als Mädchen. Dass Mädchen schneller die Initiative ergreifen und selbstständig werden als die Jungs. Jungs lassen sich gerne länger tragen. Jungs lassen sich oder Männer lassen sich auch gerne in ihre Ruhezonen versetzen. Lass die Frau mal machen. Die macht das schon. Aber durch diesen Punkt wird jeder Mann herausgefordert. Er wird aus seiner Ruhezone rausgelockt. Weil wenn die Frau ihn zu Hause eine Frage stellt, der kann sich nicht hinter anderen Brüdern verstecken, die sonst vielleicht da wären. Er muss die Initiative ergreifen. Er muss sich damit auseinandersetzen. Und so auch was dazulernen. Auch an alle Frauen an dieser Stelle. Fragt eure Männer zu Hause. Provoziert sie ruhig. Lasst sie schwitzen. Lasst sie schwitzen. Vielleicht auch mal die Ungläubigen. Vielleicht mal einfach einen Test. Was würde passieren, wenn man die Ungläubigen mal eine Frage stellt? Ich glaube, die würden ganz überrascht sein, oder? Ne? Wies dich. Okay. Irgendwelche geistliche Fragen, dass er euch das erklärt. Könnte man vielleicht mal testen einfach. Ich glaube, die würden ganz schön... Versucht's einfach mal. Einfach mal sie schwitzen lassen. Ich habe es gehört, in der Bibel steht, man soll zu Hause die Männer fragen. Antworte mir mal. Erklär mir mal diesen Vers. Wäre doch vielleicht ein interessantes Spiel. Einfach eine Bibelstelle erklären lassen. Ich habe da das und das gelesen in der Bibel. Was meint Gott damit? Ich glaube, die würden ganz schön überrascht sein, oder? Auf der anderen Seite, wir Brüder, wir sind auch alle unterschiedlich. Es gibt verschiedene Themen in der Bibel. Mal prescht der andere eine vor, mal prescht der andere vor, je nachdem, wer welche Thematik so mehr sich beschäftigt. Und andere bleiben vielleicht zurück dadurch. Weil sie ruhiger sind, weil sie stiller sind vom Wesen. Aber so wird jeder gefordert. Jeder muss sich damit auseinandersetzen. Und so sehen wir auch, durch Gehorsam der Frau werden die Männer geschliffen zum Gehorsam. Ne? In Epheser 5, Vers 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sie selbst für sie hingegeben hat. Hier wird ein Maßstab angelegt, wird die Latte so hoch gelegt, dass egal wie wir uns anstrengen, wir werden nie sagen können, wir haben es erreicht. Also das heißt, wir werden immer lernen müssen und immer uns verbessern müssen. Und wir werden es trotzdem nicht erreichen. Aber wir dürfen nicht aufgeben, weitermachen. Einfach weiter dazu lernen. An die Frauen kommt auch noch. Keine Angst, an die Frauen kommt auch noch. Wie schon gesagt, die Messlatte ist sehr hoch gelegt, sehr hoch. Aber hier wird auch eine Einschränkung ist hier auch drin. Ne? Ihr Männer liebt eure Frauen. Der ein oder andere Mann, der wird vielleicht lesen, ihr Männer liebt Frauen. Wird dem einen oder anderen vielleicht mehr passen. Nein, hier steht, liebt eure Frauen. So wie Adam seine Eva bekam, so auch jeder, der von den anderen, der verheiratet ist, jeder seine Frau. Ist eine Begrenzung drin. Alles andere wäre nämlich Hurerei. Alles, was außerhalb der Ehe geschieht, ist Hurerei. Für Unverheiratete, auch für Verheiratete. Ein weiterer Punkt ist interessant. Warum hat Gott eine Rippe benutzt? Der hätte ja x-beliebigen Knochen nehmen können. Für Gott wäre es auch kein Problem, den Kopf abzutrennen bei Adam und ihn später wieder dran zu machen. Das wäre auch absolut kein Problem. Er hat ihn geschaffen. Er hätte x-beliebigen Knochen nehmen können. Aber er hat sich für eine Rippe entschieden. Ich finde es einfach interessant. Nur mal so als Gedanken dahingestellt. Wenn er einen Knochen aus dem Kopf genommen hätte, hätte die Frau vielleicht sagen können, ich stehe über dir. Gott hat aus dem Kopf einen Knochen genommen, ganz wichtigen, den ganz obersten, wie auch immer der heißen mag. Oder vielleicht hätte er aus dem Fuß, da gibt es ganz viele kleine Knochen. Da hätte der Mann sagen können, ist doch klar. Man sieht es ja schon im Schöpfungsbericht, dass Gott aus dem Fuß einen Knochen genommen hat. Da weißt du, was du wert bist. Ne? Hätte der Mann vielleicht sagen können. Nein, er nimmt eine Rippe. Wo sitzt die Rippe? Ganz nah am Herzen. Ganz nah am Herzen. Ist nur ein Gedanke. Keine biblische Lehre jetzt daraus machen. Nur als Gedanken. Interessanter Gedanken. So sollen wir mit der Frau auch umgehen. Als etwas, was ganz nah am Herzen ist. Etwas ganz Besonderes. Dann gibt es weitere Anweisungen, auch an die Väter, wer Kinder hat. Was bringt mehr? Das, was ich sage oder das, was ich tue für die Kinder? Was bringt mehr? Das, was ich tue. Ich kann sie in Grund und Boden predigen, aber wenn ich mich anders verhalte, lernen sie das, was ich tue. Auch wieder, in Epheser 6, 4 werden sie aufgerufen, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Wie sind wir Männer? Wie bin ich als Mann? Wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich überfordert mit der Situation bin, neige ich oft, aggressiv zu werden. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Männern ist. Bei mir ist es oft so, wenn ich an meine Grenzen komme, durch Müdigkeit, durch Überlastung, durch Verschiedenes oder vielleicht auch durch Unwissenheit manchmal, wenn man überfordert ist mit der Antwort, wenn es mit der Technik heutzutage geht, bin ich sofort überfordert, habe ich keine Ahnung von. Ist man überfordert? Wie oft neigt man dazu, in Aggressionen zu verfallen, aggressiv zu reagieren. Jesus wurde auch als Mann geboren. Und Jesus sagt von sich, von Herzen demütig, langmütig, lernt von mir. Er war auch als Mann. Da haben wir ein lebendiges Beispiel, wie wir uns verhalten sollen als Männer. Wie gesagt, das ist nur so angekratzt zum Weiterforschen, zum Weitersuchen. Und weil die Zeit schon abgelaufen ist, würde ich hier einfach aufhören und beim nächsten Mal geht's an die Frauen. Wir stehen noch auf und beten zum Schluss. Herr Vater, danke, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke dafür, dass wir diese Messlatte in deinem Wort haben, wie du dir uns Menschen vorstellst. Den Mann als den, der die Verantwortung übernehmen soll, der beten soll, auch in der Öffentlichkeit, der voranschreiten soll. Und du siehst, wie oft es uns Männern schwerfällt, wie oft wir uns zurückziehen, wie oft wir uns unserer Verantwortung, unserer Stellung nicht bewusst sind, aber auch nicht dementsprechend handeln. Es ist wirklich etwas, Herr, wo wir deine Hilfe brauchen, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, ein Leben zu führen, so wie du es dir vorgestellt hast. Schenk du uns die Weisheit dazu, die Kraft dazu und dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, Herr. So oft versuchen wir es zu vergessen, Herr. Schenk du Gnade für uns als Männer, als Brüder, ein Leben zu führen, was deiner würdig ist. Amen.